wenn man einmal in so einem Survival-Mode drin ist und einfach nur macht, 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 weil man ja nicht aufhören kann, dann braucht man wirklich mal überhaupt erst die Zeit zum Durchatmen, damit man überhaupt wieder bei sich ankommt und überhaupt da, ich sag mal, ins Fühlen reinkommt.
Herzlich willkommen zu Filu Here We Go, der Podcast für TiermedizinerInnen und alle, die wissen möchten, wer oder was hinter einer Tierarztpraxis steckt. Lasst uns gemeinsam philosophieren, wohin sich die Tiermedizin bewegen kann. Hallo liebe ZuhörerInnen zu einer neuen Folge von Filu Here We Go. Heute, wie schon in unserem Intro angekündigt, endlich mit Svenja und Leona von VetStage. Hi ihr beiden.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke, dass ihr heute zu Gast seid bei Filu Here We Go. Ihr seid ja beide auch Tierärztinnen, arbeitet aber nicht direkt am Tier, sondern bei VetStage. Möchtet ihr uns jeweils einen kleinen Einblick geben zu euch selbst?
Gerne. Ja, hi, Svenja. Ich habe Tiermedizin in Leipzig studiert tatsächlich und bin für alle, die in Leipzig studiert haben, ein Gepard. Wir haben ja immer Matrikeltiere.
Ach,
und
schön.
Ja, ich habe tatsächlich nach dem Studium erstmal so ein bisschen den Abstand gebraucht und war erstmal auf Reisen für fast knapp 2 Jahre. Und dann habe ich meine ersten Berufserfahrungen in Richtung Marketing gemacht. Und zwar war ich da in einem Startup in Berlin und habe dort den Bereich aufgebaut und mich auch so ein bisschen schon mit Social Media beschäftigt. Und bin wirklich dann irgendwie nicht mehr so richtig zurück in Richtung Praxis gekommen. Habe dann noch eine Doktorarbeit an der Charité begonnen und auch ein Uni-Projekt über 2 Jahre begleitet an der FU. Und jetzt bin ich seit 2022 bei VetStage im Team Marketing.
Genau. Sehr schön.
Ja. Und privat, falls das auch noch jemand interessiert.
immer.
Warum habe ich Tiermedizin studiert? Ich wollte immer Pferdepraktikerin werden. Ich reite seit klein auf und war den Tieren immer sehr nah. Im Gegensatz zu meiner ganzen anderen Familie, die hat da eigentlich nichts mit Tieren zu tun. Und ja, das hat sich dann aber alles anders ergeben. Genau.
Und hast privat aber noch Bezug zu Pferden oder hast du das dann nicht nur die Tiermedizin, sondern auch das Pferd?
Nee, ganz lange. Also aktuell reite ich jetzt nicht, aber ich hatte eigentlich sowohl eigene Pferde als auch Reitbeteiligung. Und auch im Studium war ich immer diejenige, die immer zum Pferd gegangen ist, wo sich dann alle gefragt haben, so wie macht sie das?
Ja, ich habe mich immer gewundert, wer sich einen Hund angeschafft hat während des Studiums. Jeder wollte einen Hund, ich konnte es gut nachvollziehen, aber während des Studiums, das ist schon so zeitintensiv, da ein Pferd oder ein Hund, ja, Hut ab.
Ja, nee, das habe ich mich nicht getraut, ja.
Sehr schön. Danke, Svenja. Und du, Leona?
Ja, genau. Also ich bin Leona. Ja, ich bin mit Landwirtschaft und Tieren schon groß geworden. Das heißt, scheinbar habe ich typischerweise, wie so viele, schon als Kind gesagt, ich möchte unbedingt Tierärztin geworden. Deswegen bin ich dann nach dem Abi nach Hannover gegangen, habe dort eben Tiermedizin studiert, bin in 2015 fertig geworden und bin dann auch tatsächlich erstmal in die Praxis rein. Ich habe in zwei verschiedenen Praxen gearbeitet mit dem Schwerpunkt Rind und Pferd. Und Kleintiere war immer so am Rande, also es war eigentlich so das klassische Gemischtpraxis-Ding. Und ja, habe dann nebenher auch noch mir eine Doktorarbeit ans Bein gebunden. Die habe ich extern über Leipzig gemacht, zwar in der translationalen Schlaganfallforschung. Es war auch ganz spannend, mal so ein bisschen da reinzuschauen. Mhm. Und habe relativ früh, aber auch in der Praxis schon gemerkt, wo es vielleicht in der Branche so ein bisschen am Argen ist. Mich hat immer so Teamstruktur, Teamzusammenhalt sehr interessiert. Aus der Motivation heraus habe ich dann eine Business-Coaching-Ausbildung noch nebenher gemacht und danach auch noch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, weil mich dann auch das Thema Mental Health, so Stress, Resilienz und so sehr interessiert hat, auch aus persönlichen Erfahrungen, die ich einfach in der Praxis erlebt habe. Und bin dann vor 4 Jahren bei VetStage gelandet. Und habe hier erstmal das Recruiting bei uns gemacht und kümmere mich jetzt um den Bereich Fortbildung und unsere Akademie. Genau.
Sehr cool. Dankeschön.
Das ist so das breite Bild, genau.
Sehr interessant, auch ganz abwechslungsreich. Kommt später noch drauf zu sprechen. Interessiert mich sehr. Jetzt haben wir von euch beiden schon Wetstage gehört und ich habe es auch schon angeteasert. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die Wetstage nicht kennen, was ist denn Wetstage?
Ja, Wetstage. Wetstage ist ein mittlerweile, ich würde mal sagen, bunter Blumenstrauß aus allem, was TiermedizinerInnen für ihre Karriere eigentlich alles so brauchen können. Tatsächlich gibt es Wetstage schon seit 2013. Und begonnen haben wir, obwohl wir, da war ich noch nicht involviert, hat Wetstage wirklich als digitale Jobbörse einfach, also wirklich klassischerweise Jobanzeigen digital im Internet auffinden können. Irgendwann kam dann noch das Thema Recruiting mit dazu. Und dann aber vor 4 Jahren hat es Wechsel auch in der Geschäftsführung gegeben und damit im Prinzip auch eine komplette Neuaufstellung vom Konzept. Und ja, mittlerweile ist Wetstage deswegen mehr eine Softwarefirma oder auch Medienplattform. Das heißt, bei uns kann man eigentlich von Jobs, Fortbildungen, Fachbeiträgen alles finden. Arbeitgebende können mit uns gemeinsam E-Recruiting angehen, können sich als Arbeitgebende eben bei uns präsentieren, haben im Background eine komplette Bewerbungsmanagement-Software, die es ihnen natürlich viel, viel einfacher macht, Fachkräfte zu finden. Natürlich auch eigenständig Fortbildung, Fachbeiträge einzustellen, sich wirklich auch als Experten zu positionieren, was natürlich im Fachkräftemangel sehr, sehr wichtig ist, da auch wirklich die eigene Nische oder Zielgruppe ansprechen zu können. Ja, userseitig finden eben ja Kollegen und Kolleginnen der Tiermedizin hoffentlich alles, oder wir geben unser Bestes, dass sie alles finden, was sie brauchen, um ihre Karriere einfach planen zu können. Das heißt, von Jobs bis eben wieder Fachfortbildung, Fachbeiträge können Sie im Prinzip alles bei uns finden oder sollten Sie. Daran arbeiten wir eigentlich jeden Tag. Das ist so, mal versucht, es in möglichst kurz zu fassen, was Wetstage ist. Vor 4 Jahren waren wir auch noch ungefähr zu viert. Mittlerweile ist das Kernteam mit knapp über 20 Menschen besetzt, was auch super schön ist, diese Reise mitgemacht zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn mich Leute fragen, dann vergleiche ich es jetzt immer so ein bisschen wie das LinkedIn der Tiermedizin mit noch mehr Funktionen. Also zum einen haben Arbeitgebende und Firmen halt die Möglichkeit, sich zu präsentieren und ihre Vision und ihre Vorteile mit der Tierärzteschaft und mit allen Tiermedizinern zu teilen. Und gleichzeitig ist es aber halt auch ein schöner Ort, um sich auszutauschen. Ja, es ist wirklich so ein bisschen wie ein Social Media. Also wir planen auch irgendwann mal in der Zukunft, dass sich User noch mehr miteinander austauschen können, so in Richtung Forum. Und aktuell ist aber so, dass halt Firmen auch wie posten können, also sowohl Jobanzeigen, aber eben auch, wie Leona beschrieben hat, ihre Fortbildungsangebote, Beiträge, Magazin, Artikel und auch News der Unternehmen, wie sie gerade aufgestellt sind. Und das gibt eben diesen schönen Mix der Interaktion in der Tiermedizinerwelt.
Kann ich nur unterstreichen. Und tatsächlich kenne ich auch beide Seiten, so wie Leona das am Anfang beschrieben hat. Ich kenne es als angestellte Tierärztin, die dort auf Jobsuche gegangen ist und sich die Webinare angeschaut hat. Kenne es mittlerweile durch Filou auch von der Arbeitgeberseite und weiß auch, was da alles an Arbeit von euch drin steckt. Und lese öfter mal Newsletter, wo eure beiden Bilder auftauchen. Ah, ja. Und tatsächlich finde ich es auch insgesamt einfach interessant, dadurch, dass ich über Wetstage euch zwei kennengelernt habe, auch eure Hintergründe kennengelernt habe und eure Persönlichkeiten, dass ich gesagt habe, ihr zwei seid toll, ihr interessiert mich mehr und habe euch genau mit dem Gedanken hier heute eingeladen. Ihr habt sehr, sehr viel Einblick, glaube ich, durch Wetstage, aber eben auch durch eure privaten Hintergründe beziehungsweise eure beruflichen Hintergründe. Dementsprechend, das, was ihr gerade erzählt habt zu Wetstage, habt ihr einen super Einblick, auch was nicht nur wir drei uns denken, sondern auch was andere Tierärzte, Tierärztinnen, TFAs, die in der Praxis oder Klinik arbeiten, brauchen oder sich wünschen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja regelmäßig in Gesprächen, sowohl userseitig, also nutzerseitig, eher aus dem Arbeitnehmerblickwinkel als auch von den Arbeitgebenden, wobei wir da jetzt nicht in dem Kundenbetreuungsteam, sagen wir mal, sind. Mhm. Wir, Lena, sind ja im direkten Austausch jetzt durch die Kampagne, die wir über 3 Monate machen, aber an sich ist es eben so, dass wir, glaube ich, schon einen ganz guten Einblick bekommen, was halt immer noch so fehlt. Also ich glaube, die Entwicklung ist da, aber meines Erachtens braucht es halt in der Branche doch noch ein bisschen Aufholbedarf in Richtung ja Wertschätzung, Mut, Perspektive. Das höre ich immer wieder von allen Seiten, dass auch viele Tierärzte, die gerade in den Beruf starten, sich noch sehr viel Sorgen machen, so ob man denn überhaupt einen guten Job findet, wie so die Chancen stehen. Also diese Desillusionierung, sage ich mal, die beginnt halt manchmal oder ziemlich oft schon im Studium. Das ist ja auch mittlerweile belegt über Studien, die gemacht wurden. Und das macht mich halt schon irgendwie zum Teil auch ein bisschen traurig, weil ich habe da selbst auch drin gesteckt. Ich wollte nach dem Studium erstmal nicht praktisch tätig sein und habe immer so im Hinterkopf gehabt, ja, die Bedingungen müssen einfach besser werden. Und was ich aber ganz positiv finde, ist, dass der Fachkräftemangel halt jetzt gerade so ein bisschen die Branche zwingt, die Arbeitsbedingungen moderner zu gestalten und eben auch zum Beispiel auch die Gehaltsstrukturen anzugleichen und auch ja zu schauen, was möchten die jungen Tierärzte. Und das ist halt ein sehr positiver Nebenaspekt. Da merken wir auch ein Umdenken bei unseren Partnern, das will ich schon sagen. Und ich glaube, einer der Aspekte, der auch immer wieder genannt wird, ist, das Teamgefüge muss passen, kommunikative Skills und auch so, dass man mit der Kundschaft richtig umgehen kann, wird immer wichtiger. Die Anspruchshaltung der Kundschaft hat sich geändert. Das Vertrauen gegen den Tierarzt ist einfach nicht mehr so da. Man vertraut sich nicht einfach so blind. Da muss eben viel kommunikativ auch an Leistung erbracht werden von beiden Seiten. Und das sieht man, da sieht man ja auch wirklich klare Parallelen zur Humanmedizin. Also das ist ja dort nicht anders. Und ja, ich glaube, was es in der Tiermedizin braucht, ist halt einfach ein Rundumschlag, dass auch die Arbeitsbelastung überschaubar bleibt, trotz Fachkräftemangel, dass man lernt, mit dem mentalen Stress auch umzugehen, dass auch Modelle geschaffen werden, eben da die Tierärzteschaft auch aufzufangen und mit zu begleiten. Und das muss ja nicht alles von den Tierärzten selbst geregelt werden. Man kann ja auch Externe mit ins Boot holen oder Vertrauenspersonen im Betrieb ernennen, die nicht der Chef sind, dass einfach ja der Umgang einfach auch mit Stress oder auch mit so Themen wie Euthanasien und dem Druck der Kundschaft einfach so ein bisschen begleitet wird. Ja, weil was ich halt von jungen Tierärztinnen und das auch gerade wieder letzte Woche auf dem Kongress gehört habe, ist, die trauen sich halt oft nicht. Ne? Also dieses, du kannst ja nach der Uni noch nichts, ist halt schon noch irgendwie ziemlich in den Köpfen. Und die Tierärztin, die auch dann meinetwegen zu Hause in der Praxis einsteigen, in einem Familienbetrieb oder so, die haben das weniger. Die sind da zuversichtlicher und mutiger und haben ja aber auch so ein bisschen noch anders gesteckte Rahmenbedingungen, sag ich mal.
Ja. Und was würdest du sagen, könnte man als Ansatzpunkt verwenden? Sollte das während der Uni schon anders gehandhabt werden? Muss sich die Einstellung von uns jungen Tierärzten verändern, dass man sich eben traut oder auch mal sich über seine Grenzen hinaus traut? Ja. Oder ist es von Arbeitgeberseite, dass man hier wirklich in der Tierarztpraxis auch Wege eröffnen muss, dass man eben nicht direkt ins kalte Wasser geworfen wird, sondern da nach und nach erst alles kennenlernen kann? Wo siehst du da den besten Ansatzpunkt oder vielleicht auch mehrere?
Ja, ich glaube, zum Thema Arbeit, was Arbeitgeber tun können und auch so jetzt einfach mal Schlagwort Mentoring und an die Hand nehmen kann, Leona wahrscheinlich am meisten zu sagen. Aber was ich halt aus meiner Perspektive als enorm wichtig empfinde, ist der Austausch und die Kommunikation, dass die eben nicht abebbt und dass halt sich die unterschiedlichen Generationen auch zusammen an den Tisch setzen und halt Lösungsmodelle geschaffen werden, aber eben proaktiv von beiden Seiten. Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt, was man immer wieder hört, ne? So, ja, mein Chef ist halt so. Oder ja, die junge Tierärztin will halt heute nicht mehr arbeiten. Und diese Vorurteile, glaube ich, müssen zusammen aufgebrochen werden. Und da sind Leona und ich, glaube ich, auch bei Vetstage ganz hinterher, dass wir eben solche Formate auch schaffen. Oder auch dein Stammtisch, wo wir mal eingeladen waren, ist so ein Beispiel. Und das sehe ich halt noch mit, also das sehe ich halt einfach, dass das noch mehr ausgebaut werden kann und auch noch mehr in den Fokus gerückt werden kann. Und unitechnisch sehe ich absolut eine Notwendigkeit, dass das, ich sag mal, besser wird. Also meine Studienzeit liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, aber meine Werkstudentin sagt ähnliche Sachen wie ich damals. Und das heißt ja eigentlich, dass echt da noch nicht so viel sich geändert hat, ne? Also
ja,
wir reden ja hier auch von praktischen Stunden, zum Beispiel in der Zahnpferdeheilkunde, die irgendwie in der TAPV von 8 Stunden bei bemessen werden. Ich habe in meiner ganzen Studienzeit nie eine Raspel in der Hand gehabt. Das habe ich erst im Praktikum in Südafrika dann mal selbst machen dürfen. Und es ist ja irgendwie kein Wunder, dass die Studentinnen irgendwie so ein bisschen aus der Uni kommen und sagen so, ja, also die Flexile schieben durfte ich jetzt nicht, weil das mussten erstmal die Anfangsassistenten in der Uni lernen. Das kann ja irgendwie nicht sein.
Und das sollte praktisch aufgezogen werden.
Genau.
Und auch an unserem Selbstbewusstsein mehr Aufbau, glaube ich, getätigt werden als umgekehrt. Bei uns war es so, dass einem auch schon deutlich gesagt wurde, dass man erstmal nichts kann.
Genau, ja.
Und dementsprechend geht man dann auch hinaus in die große Tierarztwelt.
Ja.
Leona, du nickst. Siehst du das auch so?
ja, absolut. Ich überlege gerade, wo ich am ehesten ansetze. Ich glaube nochmal auch so ein bisschen ganz zurück am Anfang. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich bei Wetzlar auch erst im Recruiting gearbeitet habe. Und ich habe mich in so vielen Gesprächen mit Kolleginnen, aber auch Kollegen wiedergefunden. Also was ich selber in der Praxis erlebt habe. Und die Quintessenz war eigentlich immer, dass auch alle gesagt haben, ich liebe diesen Beruf, ich möchte eigentlich unbedingt in der Praxis bleiben, aber ich weiß nicht wie. So. Und entweder wird dann halt wirklich ein anderer Job gesucht und im besten Fall natürlich auch gefunden, indem man das findet, was man braucht. Aber das ist auch relativ selten oder irgendwann, wenn man jetzt schon mehrere Jobwechsel hinter sich hatte, steigt natürlich auch die Angst, wieder so eine Pleite zu erleben. Es kostet ja auch immer wieder Energie einfach, vor allem wenn zum Beispiel Umzug etc. mit hinten dran hängt. Und dieses Misstrauen wächst natürlich. Und dann ist natürlich für viele auch irgendwann der Schritt zu sagen, okay, ich kehre der Branche jetzt wirklich den Rücken, ich gehe in die Industrie oder was weiß ich. Naja, der Schritt ist dann halt einfacher. Obwohl die meisten halt sagen, nee, ich möchte eigentlich in der Branche bleiben. Ich habe auch einige aus der Industrie begleitet in der Zeit, die gesagt haben, ich möchte zurück in die Praxis. Mir fehlt es einfach zu arg. Also ich bin vom Herzen einfach Tierärztin. Ich möchte es weitermachen. So. Das gibt's halt auch und es zeigt halt einfach wieder, dass es einfach nicht ein 0815-Beruf ist, sage ich jetzt mal, sondern auch einfach eine Berufung. So. Und umso schlimmer ist es halt für mich zum Beispiel auch immer wieder zu sehen, dass viele diese Freude daran halt einfach verlieren. Und das war in den Gesprächen eigentlich immer so das Hauptthema. Und ein wichtiger Faktor war auch so dieser Punkt von Stillstand. Also wenn diese berufliche Weiterentwicklung einfach gefehlt hat. Im Prinzip arbeitet man, das habe ich auch erlebt, 24/7. Also ich habe am Anfang gerade auch in der ersten Stelle die Hälfte vom Notdienst der Praxis gemacht. Da natürlich auch das Klassische, du bist halt jetzt der Anfangsassi, da mussten wir alle durch so. Und dann denkt man sich am Anfang, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Zieht es dann irgendwie doch fast 2,5 Jahre durch, aber auch, es hat halt seinen Preis.
Kann ich nur unterstreichen, Leona, was du jetzt auch nennst. Mir geht's ähnlich. Du hast gerade genannt, manchmal ist es dann der einfachere Weg aus der Tierarztpraxis in das breit gefächerte, beispielsweise die Industrie oder wo man sonst noch überall hin kann. Ich habe ja auch mal den Schritt von der Tierarztpraxis weggemacht und bin jetzt wieder in der Tierarztpraxis, habe jetzt eben Filou gegründet und werde öfter mal gefragt, ja, warum bist du überhaupt weggegangen? Warum hast du das nicht schon damals gemacht? Und ich muss sagen, damals war ich 25 nach dem Studium und da hat man nicht diesen Mut, so proaktiv an den Chef beispielsweise heranzutreten. Und Svenja, glaube ich, hat da was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Dieser Austausch ist so wichtig, zuzuhören, zu verstehen, was beide Seiten brauchen. Also ist mir auch unwahrscheinlich wichtig, so wie du es beschrieben hast, Leona, im Recruiting den Tierärzten zuzuhören. Viele interessieren sich für Filou und möchten von mir mehr von Filou erfahren, aber bei mir ist manchmal umgekehrt. Ich möchte mehr von den Tierärzten, den Tierärztinnen, den TFAs erfahren, weil ich nur so weiß, was sind denn die Knackpunkte, woran muss man arbeiten. Und es ist nicht immer einfach, alles umzusetzen. Also ich kenne es von beiden Seiten. Aber das Wichtigste ist, überhaupt diesen Austausch zu ermöglichen und zuzuhören.
Ja.
Ihr habt auch beide schon genannt, die mangelnde Wertschätzung, dass das immer wieder genannt wird in den Gesprächen, die ihr habt. Und auch ich habe da einen großen Fokus, ein wertschätzendes Umfeld aufzubauen. Mir genauso ging es in meiner Laufbahn auch so, dass ich mich oft nicht wertgeschätzt gefühlt habe. Was würdet ihr denn sagen, was versteht man denn überhaupt unter Wertschätzung in der Tierarztpraxis?
Für mich beginnt Wertschätzung auch erstmal die Person, den Mensch, den ich vor mir habe, so zu akzeptieren, wie er eben ist. So, mit allen Persönlichkeitsstrukturen, mit allen Stärken, aber auch eben Schwächen, das auch erstmal so anzunehmen und dann mich auch darauf einzulassen, mit dieser Person auch so gut klarzukommen, ja auch eben Meinungen zu akzeptieren und auch in einen wertschätzenden Austausch zu gehen, möglichst in eine offene Kommunikation. Und ich finde, dass es leider oft verpasst wird, dieser Moment, zum Beispiel auch, wenn ein neues Teammitglied mit reinkommt, sich die Zeit zu nehmen, zu verstehen, was für ein Mensch haben wir denn hier im Team und welche Menschen haben wir um uns rum? Weil ich finde, wenn man das erstmal verstanden hat, was braucht jetzt der oder die Einzelne wirklich, jetzt zum Beispiel auch in der Einarbeitung, so in Führung, ist es eine Person, braucht die eine starre Struktur, eine wirkliche Vorgabe, oder ist es eher eine Person, die muss man ein bisschen laufen lassen und die muss halt erstmal eigene Fehler machen, aber die traut sich das auch, die macht es schon. Damit fängt für mich vor allem Wertschätzung eben an. Natürlich hat es ganz viele Faktoren dann wie wertschätzendes Feedback halt auch eben geben. Da kommen dann Faktoren rein wie wertschätzende Kommunikation. Also das kann man ja wirklich weit, weit aufsplitten. Aber da beginnt das eigentlich bei mir, das Akzeptieren, erstmal verstehen, was für ein Mensch habe ich da im Team vor mir. Ja. Und da zählt natürlich auch mit rein, mich selber auch erstmal zu verstehen. Gerade auch als Führungskraft, dass ich mich selber erstmal verstehe, weiß, wie ich ticke, wie ich mich selber führen kann. Weil dann erst kann ich ja natürlich auch auf mein Umfeld reagieren. Damit steht und fällt halt irgendwie dieser erste Schritt schon mal. Und der kann ganz schön schwierig sein, wenn man sich damit noch nie befasst hat, tatsächlich.
Ja. In dem Wort Wertschätzung steht ja auch eben der Wert, wo ich schon öfter drüber nachgedacht habe und in verschiedenste Gefilde gekommen bin. Einerseits ist es der Wert des Mitarbeiters, andererseits aber auch, du hast jetzt gerade gesagt, sich selbst auch zu verstehen. Auch ein Unternehmen kann Werte haben. Dazu haben wir auch eine Folge zur Arbeitskultur. Und das Ganze muss man abgleichen. Passt das eine zum anderen? Wer hat welche Werte? Und eben ein Umfeld zu gestalten, in dem man die gegenseitigen Werte eben zu schätzen weiß und pflegt und nicht mit Füßen trampelt.
Ja,
auf jeden Fall.
Sehr schön. Ihr habt ja diesen Einblick eigentlich auf beide Seiten. Einerseits die TiermedizinerInnen, die bei euch aktiv sind, genauso aber auch die Praxisinhaber. Und Svenja, du hast vorher gesagt, es kommt schon eine Veränderung, also es hält schon Einzug. Würdet ihr sagen, dieser Gedanke, Veränderung muss entstehen, besteht noch mehr auf der Angestelltenseite oder kommt es auch bei den Praxisinhabern an? Wie würdet ihr sagen, hat sich das entwickelt?
Ja, ich würde gar nicht mal so sagen, der eine mehr oder der andere weniger. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass Arbeitnehmer sich klar machen, was sie für Bedürfnisse sie haben und diese klar kommunizieren können. Das ist deren Hausaufgabe. Auch proaktiv die Kommunikation zu suchen, ist nicht immer nur eine Einbahnstraße, ne? Das sollte von beiden Seiten kommen. Was ich aber zum Beispiel bei den, ich sag mal, Praxisinhabern und Arbeitgebenden aktuell sehe, ist, dass sie sehr viel eigentlich auch anstoßen wollen, aber teils so ein bisschen die Ressourcen fehlen, also sowohl zeitlich als auch personell und dann halt immer große Pläne dann doch nicht richtig in die Umsetzung finden. Und da ist ja natürlich der Fachkräftemangel auch wieder eine der Erklärungen. Aber teilweise sehe ich halt auch, dass zum Beispiel es nicht mal eine Stelle im Praxismanagement gibt oder nicht auch eine Person, die sich dann da in die Richtung hinbegibt. Ne? Und da sehe ich halt einen ganz klaren Ansatzpunkt, weil Struktur bringt halt dann auch wieder Klarheit, ne? Und so geregelte Abläufe und vielleicht auch regelmäßige so kleine interne Weiterbildung, Journal Clubs, Lunch and Learns, was auch immer. Nur das muss ja auch alles organisiert und durchgeführt werden. Und da sehe ich zum Beispiel einen großen Aufholbedarf, dass das halt einfach noch mehr Anklang findet, sag ich mal. Und aktuell sind wir ja tatsächlich mal in der Lage, also in der, ich sag mal, Marktlage, dass sich das Verhältnis ja eigentlich um 180 Grad gedreht hat. Also von den 80er, 90er, 2000ern, wo es zu viel Tierärzte gab und zu wenig Tiere und jeder irgendwie, um wettbewerbsfähig zu bleiben, teils nicht mal den einfachen GOT-Satz abgerechnet wurde, ist es ja jetzt so, wir haben viel zu wenig Tierärzte, viel zu viel Tiere und dann auch noch eine GOT-Anpassung, die bitter nötig ist. Und die Tierärzte da trotzdem teilweise, die Inhaber, nicht richtig wissen, wie sie dann das jetzt anpacken und an die Besitzer kommunizieren und da zum Teil auch, ich sag mal, keine richtige Strategie so richtig haben. Ne? Also die TFA vorne wird's halt nicht lösen an der Rezeption. Und da wünsche ich mir manchmal, dass gerade von Inhaberseite sich Hilfe geholt wird. Ne? Also BWLer sind ja alle nicht böse. Die haben ja ihr Fach auch studiert. Also es muss jetzt auch kein BWLer sein. Das war jetzt nur ein Beispiel, ja. Aber man kann ja heutzutage in einer normalen Tierarztpraxis und Klinik wirklich sein Modell so aufstellen, dass man seine Angestellten ordentlich bezahlen kann, dass man eine einigermaßen akzeptable Schichtplanung hinbekommt. Ich weiß, das ist ein großes Diskussionsthema mit dem Arbeitszeitgesetz und den Regelungen da. Nur, ja, also ich glaube, das sehe ich halt noch ein bisschen auf der arbeitgebenden Seite, dass das noch, der Need irgendwie doch noch nicht zu groß ist, sage ich mal. Und dann sich gewundert wird, warum die TierärztInnen doch am Ende aussteigen oder sagen, ich möchte das jetzt nicht mehr und ich möchte geregelte Arbeitszeiten und ich möchte nicht mehr, diese Unberechenbarkeit im Job.
Ja, sehe ich absolut, so wie du sagst, dass eben teilweise die Zeit nicht gegeben ist für den Praxisinhaber, sich damit zu beschäftigen oder auch manchmal nicht die Lust und oder das Verständnis. Ich meine, wir haben Tiermedizin studiert, wir sind eben nicht die Wirtschaftler. Aber gerade die GOT-Erhöhung, die so bitter nötig war, bringt uns jetzt die Mittel, dass wir eben dafür eben eine Position schaffen können oder uns von extern eben Rat mit einholen können. Und das ist sehr, sehr wichtig. Genau, Svenja, du hast dich ja auch direkt nach der Uni entschieden, die Praxis zu verlassen oder gar nicht in die Praxis zu gehen, hast du vorher genannt. Waren das auch diese Punkte, worüber wir jetzt heute gesprochen haben, oder gab es bei dir eine andere Rolle, warum du dich gegen die Tierarztpraxis entschieden hast?
Es war immer eine Mischung. Also ich habe so oder so nie einen konkreten Lebensplan gehabt, aber meine Idee war ja, in die Pferdepraxis zu gehen. Die Idee hatte ich schon im Studium erstickt, einfach weil ich ein paar schlechte Praktikumserfahrungen gemacht habe und da einfach gebrandmarkt war. Aber da muss ich auch sagen, choose wisely, und ich war jung. Nur wenn man halt einmal so ein bisschen diese Erfahrung gemacht hat, dann ist das halt, ja, beeinflusst das einfach die Entscheidungen. Und ich habe zum Beispiel in Südafrika super gute Erfahrungen gemacht. Das war ja auch noch zu Uni-Zeiten. Da durfte ich 8 Wochen wirklich, der Tierarzt hat mich so viel gelöchert und ausgefragt und ich durfte so viel selbst machen wie noch nie. Und dann war noch mal es schwieriger, den Step so richtig in die Praxis zu gehen. Weil in Deutschland habe ich halt auch eine ziemlich starke so Ellenbogenmentalität so wahrgenommen. Es ist ein sehr hierarchisches Level. Als Student sowieso, ne, aber auch die Anfangsassistenten. Und das war so ein bisschen dann das Zusammenspiel. Und auch die Gehaltsstrukturen. Die waren ja damals, als ich fertig wurde, 2016, ja, sagen wir mal gelinde gesagt, noch viel schlimmer. Das hat sich ja echt schon jetzt ein bisschen gewandelt. Und das waren für mich die Beweggründe, es gar nicht erst anzugehen. Und Ich war aber in den letzten Jahren immer wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich mach's jetzt. Weil man ist ja auch Tierärztin geworden, um Tierärztin zu sein. Und ich hatte auch dann, als ich doch wieder nicht in die Praxis gegangen bin, sondern dann zu Vetstage, hatte ich echt lange Schuldgefühle und so das Gefühl, ich lasse die Tierärzteschaft da im Stich. Ich glaube, Leona kann da ein Lied von singen. Ich habe ihr nur ein bisschen die Ohren voll geheult. weil man natürlich ja schon, ja, eigentlich auch die Praktika und Kurativen unterstützen möchte. Ich weiß zwar mittlerweile, das machen wir bei Vetstage ja auch in unserem Rahmen und in unseren Möglichkeiten. Wir beraten ja auch unsere Partner. Wir sind da ja schon sehr aktiv dabei, auch ja die Tiermedizin weiterzuentwickeln. Aber ja, ich habe auch nie die Praxis jetzt ausgeschlossen. Also ich sage auch immer so, vielleicht juckt es mich dann wirklich in meinen 40ern, dann doch nochmal komplett bei neu anzufangen und irgendwo im ländlichen Raum in einer kleinen Tierarztpraxis einzusteigen. Also who knows, ne? Ja.
Ja, es sind alle Wege offen und umso schöner ist es, wenn du jetzt die dazu beiträgst, die Bedingungen schöner zu gestalten, dann ist vielleicht für dich auch wieder interessant, aber muss auch gar nicht. Ich fand deinen Hinweis gerade sehr, sehr gut, choose wisely, gerade für Studenten und Studentinnen, die uns heute zuhören, egal ob es die erste Praxis ist, wo man anfängt zu arbeiten. Oder auch während Praktika, wie es dir erging, da einfach auch drauf schauen, was ist es für eine Praxis. Und dann kann man das, glaube ich, auch ein bisschen gezielter steuern, da positive Erfahrungen zu machen. Jetzt haben wir vorher schon ein bisschen über Leonas Coaching und mentales Training angeteasert und gehört und du hast ja auch eine kleine Auszeit genommen, wie du es initial bei deiner Vorstellung gesagt hast. Wie bist du denn dazu gekommen oder was hat dich dazu gebracht?
Hat Vetstage mir auch ermöglicht, worüber ich super dankbar war, weil tatsächlich ich habe während dem Studium, also im Studium nach dem Physikum schon gedacht, boah, ich weiß gerade nicht, wie ich das Studium irgendwie durchziehen soll. Und habe dann aber immer die Auszeit, die ich mal gebraucht hätte, vor mir hergeschoben. Dann habe ich gedacht, nach dem Studium gehst du los. Nee, dann doch irgendwie den Job hier gefunden. Habe ich erst gedacht, der war eigentlich erst schon ein paar Monate ausgeschrieben. Dann bin ich aber 2,5 Jahre backen geblieben, die Doktorarbeit ans Bein gebunden. Und so war das halt. Dann war ich mittendrin im Hamsterrad. Und dann ging es halt erstmal auch drum, die Doktorarbeit fertigzustellen. Jetzt weiß man ja, das kann auch ein paar Jährchen dauern. Und die habe ich dann in 2021 fertig machen dürfen, genau. Und dann war für mich aber klar, ich brauche irgendwie eine Auszeit. Aber eine Auszeit soll für mich auch nicht bedeuten, im Unternehmen kündigen zu müssen. Das heißt, ich habe dann, weil ich sowieso intern meine Rolle gewechselt habe, ja, von Vetstage das ermöglicht bekommen, hatte 3 Monate frei. Und habe in den 3 Monaten das gemacht, was ich am liebsten tue, nämlich Radfahren und unterwegs sein. Und bin einmal mit meinem Rad von Portugal bis Norwegen geradelt, einmal durch Europa. Und das hat mir einfach unfassbar viel Kraft wiedergegeben und auch Ruhe. Weil natürlich dieses, boah, ich muss mal los, dieser Gedanke war ja immer in mir drin. Das heißt, ich hatte auch nie das Gefühl, ich kann mich 100% auf die Rolle, die Position, die ich gerade habe, einlassen, weil da ist noch was ich erledigen muss. Also ich war dann schon immer ein bisschen so rastlos. Und sich das dann auch erfüllt zu haben, hat mir unfassbar viel gegeben. Und natürlich, so eine Reise macht was mit einem. Das heißt, gibt einem auch sehr, sehr viel, was man später halt für den Beruf, aber natürlich auch privat nutzen kann. Wovon natürlich auch ein Unternehmen profitiert. Ne? Natürlich war erstmal 3 Monate Entbehrung, war ich halt keine vollwertige Arbeitskraft, aber dafür halt umso mehr. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte, gerade in der Tiermedizin, wenn es halt mal darum geht, zu sagen, Abstand zu finden von seinem Job, von diesen meist ja 24/7 Belastungen, weil nur weil man jetzt Feierabend hat, nach Hause geht, hat man ja nicht wirklich Feierabend. Also was habe ich schon Nächte wachgelegen, weil ich überlegt habe, habe ich den Koliker jetzt richtig behandelt? Wird die Wunde heilen oder keine Ahnung was? Oder das hättest du doch jetzt hier besser machen können. Und dieses permanente unter Druck stehen und davon auch wirklich mal loszukommen und das länger als nur für 2 Tage am Wochenende oder mal 1-2 Wochen Urlaub, das ist schon enorm wichtig. Und gerade wenn es dann um Sachen geht wie mentale Gesundheit, Burnout-Prävention und so, ist das echt ein wertvolles Tool. Und in der Zeit lernt man viel über sich selber und merkt auch erstmal, boah, krass, was stand ich unter Druck. So, vor mir ging es echt nicht gut. Das erkennst du ja meistens erst, ne, im Rückblick. Und genau, nicht, wenn du mittendrin bist, weil dann passieren erstmal andere Prozesse im Körper, die das verhindern, dass du das realisierst. Bis du halt wirklich zum Beispiel vor die Wand gefahren bist. Also
ja. Genau, und so weit soll es nicht kommen.
Genau. Ja. Ja.
Ich sehe mentale Gesundheit auch als eins der wichtigsten Punkte in der Praxis, die man angehen soll. Gleichzeitig ist es überhaupt kein einfaches Thema, das anzugehen und hier wirklich Verbesserung zu schaffen. Auch deswegen, weil so viele Komponenten beteiligt sind, wie du es jetzt gerade genannt hast. Es ist die Tiergesundheit oder eben auch eigentlich die Krankheit, mit der man sich befasst. Mal auch traurige Fälle, Notfälle, die Stress verursachen. Svenja hat vorher schon genannt, die TierbesitzerInnen werden anspruchsvoller. Ja. Der eigene Anspruch an sich selbst ist auch sehr, sehr groß, gerade wenn man frisch von der Uni kommt und denkt, man kann noch nichts, obwohl man was kann, aber natürlich auch alles perfekt machen möchte, kann einem schon sehr, sehr viele schlaflose Nächte kreieren, unabhängig von Nachtschichten. Ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel und schon mal als kleine Vorankündigung, wir wollen auch hierzu noch ein paar Insights geben. Was kann man denn seitens mentaler Gesundheit machen? Wie kann man sich beispielsweise coachen oder begleiten lassen? Also ein super wichtiges Thema für alle.
Ja, genau. Sehr schön. Das hört sich sehr gut an.
Ja, ja, schön. Freut mich, dass es euch gefällt.
Immer, auch die Themen immer.
Was ich auch dazu noch vielleicht ergänzen kann, das hat so viele verschiedene Faktoren und ein Faktor ist ja auch die Tierärztin, der Tierarzt, die TFA selbst, die in der Praxis ist, das eigene Bewusstsein überhaupt dafür zu haben und auch die Bereitschaft, da mal hinzuschauen. Also so wie du, Leona, beschrieben hast, dir ist es erst im Nachgang aufgefallen, wie viel Druck du hattest. Wenn man einmal in so einem Survival-Mode drin ist und einfach nur macht, weil man ja nicht aufhören kann, dann braucht man wirklich mal überhaupt erst die Zeit zum Durchatmen, damit man überhaupt wieder bei sich ankommt und überhaupt da, ich sag mal, ins Fühlen reinkommt, unter wie viel Stress man eigentlich gerade gestanden hat. Ja. Was eigentlich die Faktoren sind, die einen unter Stress setzen. Und da fehlt, glaube ich, auch ganz oft wirklich noch so das Bewusstsein bei den Einzelnen, ja, das bei sich selbst auch zu sehen. Und dann auch proaktiv was damit zu machen. Und da glaube ich, wie du sagst, Lena, ist so eine Begleitung oder einfach Coachings oder ja so Wochenendsachen, ich weiß nicht, aber da gibt es ja schon so viel am Markt, glaube ich, echt wichtig für unsere Branche, dass da die Scheuklappen abgelegt werden.
Ja, und sich dafür die Zeit zu nehmen, weil man in diesem Hamsterrad ist und ich kenne es nur zu gut, dass ich mir denke, oh, heute habe ich eigentlich gar keine Zeit dafür. Aber wenn der Termin drinsteht, dann mache ich es auch. Genauso auch so in der Früh mein Yoga. Ich dachte mir früher auch immer, schnell aufstehen, schnell gleich deine To-Do-Liste abklappern. Nein, ich mache jetzt erstmal meine Viertelstunde Yoga. Ja. Und das muss man, glaube ich, sich wirklich bewusst machen.
Ja. Ich möchte dazu noch ganz kurz ergänzen, das Wichtige ist ja auch das Umfeld. Weil wenn einem das ja vorgelebt wird, dass es normal so ist, wie man selber da gerade im Hamsterrad tritt, dann geht man ja auch von aus, es gehört so. Also wenn ich da an meine erste Anstellung denke mit dem ganzen Notdienst, es wurde von mir erwartet, alle anderen haben es auch so gemacht, dann habe ich auch gedacht, okay, ne, dann muss ich da ja auch funktionieren. Und natürlich habe ich bemerkt, zum Beispiel an Notdienstwochenenden, das hat für mich auch bedeutet, der Notdienst hat Donnerstag schon angefangen, natürlich Donnerstag, Freitag normal gearbeitet und dann halt eben Wochenende Notdienst und Montag ging es normal wieder los. Da war ich manchmal in der Wohnung und ich war so platt und fertig. Und wenn dann jemand angerufen hat, dann saß ich auch erstmal im Praxisauto, ich bin zum Fall gefahren und in schlimmsten Zeiten war ich nur am Heulen. Und ich wusste, ich muss mich jetzt aber ganz schön zusammenreißen, wenn ich gleich beim Kolika oder bei der Wunde oder wo auch immer stehe, damit ich hier funktioniere. Und habe mich da immer so durchgedrückt, weil ich dachte, alle anderen machen es ja auch so. Und habe dann halt den Fehler bei mir gesucht. Und da halt ein Umfeld zu haben, was einem das anders vorlebt oder eben in Austausch zu gehen und zu realisieren, boah, Wahnsinn, Kollegen und Kolleginnen geht's ähnlich, denen geht's auch nicht gut. Das ist dann das Entscheidende, dass man das dass man sich auch traut, mal darüber zu sprechen und das auch zuzugeben und auch realisiert, ey, das ist keine Schwäche von mir. Das ist eigentlich total normal, dass diese Bombe irgendwann mal innerlich hochgehen muss. Bei dem einen vielleicht nach ein paar Monaten schon, bei den anderen nach 2-3 Jahren, was für so das Typische ist. Bei manchen aber auch erst nach 20-30 Jahren. Das kann genauso gut passieren. Und ja, da halt einfach wirklich ehrlich und offen auch mal drüber zu sprechen, ist mir halt auch super wichtig, weil ich finde, das gibt anderen wiederum Mut, auch drüber nachzudenken. Und dann vielleicht auch für sich zu realisieren, ja krass, stimmt, bei mir läuft gerade eigentlich auch alles super schief. Ich darf da auch mal hinschauen. So.
Absolut, ja. Umso wichtiger, dass man sich austauscht und ruhig sich traut, drüber zu sprechen.
Ja, genau.
Svenja und Leona, ihr seid zwar nicht mehr in der Praxis, aber ich finde es toll, dass ihr euch für Tierärzte, Tierärztinnen, TFAs, alle TiermedizinerInnen engagiert und eben hier die Motivation habt, indirekt wiederum für das praktische Umfeld ein gangbares Modell zu schaffen und für diesen Berufsstand kämpft. Und ja, möchte mich für euer Engagement und für eure Zeit heute, dass ihr uns da einen Einblick gegeben habt in das, was ihr tut und was ihr wisst, gegeben habt. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. War sehr schön.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ich glaube, wir hätten jetzt noch 2 Stunden sprechen können.
Ich glaube auch.
Ja, in meinem Kopf rattert das jetzt ganz doll mit 1000 Lösungen und Ideen und was die Branche noch alles braucht. Aber das schaffen so Gespräche, deswegen ist es so wichtig, in so einen Austausch zu gehen. Deswegen vielen Dank auch an dich, dass du diesen Raum, ne, dass du diesen Podcast machst. Das finde ich super. Das ist toll.
Danke euch. Und umso mehr, dass es hören, ich glaube, umso besser ist der Austausch, dass wir uns trauen, drüber zu sprechen.
Ja. Und dass keiner alleine ist, dass es vielen auch einfach so einfach mal nicht so gut geht. Oder dass halt auch über unbequeme Themen gesprochen werden muss.
Ja. Ganz genau. Ich habe immer noch eine kleine Abschlussfrage an euch beide. Und zwar, wenn ihr eine Stunde mehr am Tag hättet, was würdet ihr damit anstellen?
Ich bin gerade ganz ehrlich, wenn ich jetzt über meinen Tag reflektiere, dann stelle ich fest, dass ich durch all die Learnings, die ich in den letzten Jahren hatte und mit denen ich mich auch vor die Wand gefahren habe, viel und oft, dass ich dadurch eigentlich, glaube ich, einen Tag habe, an dem ich sage, nee, ich kriege meine Zeit, glaube ich, gut genutzt in den 24 Stunden. Vielleicht würde ich die Stunde dann einem Menschen schenken, wo ich denke, der braucht es gerade.
Oh, super schön.
Glaube ich so. Das kommt mir gerade in den Sinn. Die Reflexion ist auch schön. Sonst, ich denke, es ist auch möglich, wenn man realisiert, dass Zeit ja irgendwie auch nur eine Entscheidung ist am Ende des Tages. Ja.
Sehr schön.
Wow, wie soll ich daran jetzt anknüpfen?
Du Svenja, du darfst auch einfach eine Stunde mehr reiten gehen.
Das war mein erster Gedanke, aber dann muss ich ja den Verkehr in Berlin noch einplanen. Da reicht die Stunde nicht. Nee, aber ich glaube, was Leona gesagt hat, ist es, diese Priorisierung ist halt echt schwierig. Ich nehme mir eigentlich vor, jeden Tag zumindest mal eine halbe Stunde sportlich irgendwas zu machen, egal ob es Yoga ist oder Laufen oder Fitness oder was auch immer, und eine halbe Stunde zu journalen. Und das macht ja eigentlich dann die eine Stunde. Und ich schaffe meistens immer nur eine Sache von beiden. Und ich glaube, für meine mentale Gesundheit, dass ich noch zukünftig viel auf die Beine stellen kann, würde ich diese eine Stunde investieren und die noch oben drauf packen. Genau.
Dann ist der Ansatz quasi schon zur Hälfte da. Du brauchst nur noch ein bisschen was, dass du das umsetzt, was du jeden Tag vornimmst.
Genau.
Ja. Schön. Von beiden super, super tolle Gedanken. Nochmal vielen Dank, dass ihr Gast wart und weiterhin ganz viel Erfolg euch privat und genauso auch bei Vetstage. Und bis bald.
Danke, Lena.
Dankeschön. Bis bald. Und dir auch.
Danke. Tschüss.
Tschüss.